Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der ukrainische Präsident ist in diesen Tagen ein nicht ganz unbedeutender Teil von Schlagzeilen, die ihm vermutlich wenig Freude bereiten, weil damit natürlich der begründete Verdacht im Raum steht, dass er erpresst wurde vom amerikanischen Präsidenten. Heute nun hat der ukrainische Präsident andere Schlagzeilen geliefert und die immerhin werden ihm viel Beifall eintragen, zu Recht. Denn im Ringen um den Frieden im Kriegsgebiet in der Ostukraine haben die Konfliktparteien offensichtlich eine wichtige Einigung erzielt. Damit werden wir diese Sendung gleich eröffnen. Danach haben wir unter anderem die folgenden Themen. Natürlich 70 Jahre, China feiert das Gründungsjubiläum und in Hongkong wird demonstriert. Es gibt neue Vorwürfe gegen den amerikanischen Präsidenten. Das hat damit zu tun, was ich eingangs gesagt habe. Dann beim Pflege-TÜV gibt es Veränderungen. Es soll ein wirklicher TÜV werden, wenn es denn so etwas gibt. Und dann Brexit. Auch diese Saga geht weiter. Die Frage, liegen da neue Vorschläge auf dem Tisch? Unter anderem all das in dieser Sendung. Wir beginnen aber zunächst in der Ostukraine. Dort hat es Gespräche gegeben zwischen den Konfliktparteien und die geben zum ersten Mal seit langem Anlass für Hoffnung. Tilko Gries.
In Minsk hatte Martin Seidig eine Neuigkeit mitzuteilen. Seidig ist Vertreter der OSZE und nimmt für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa an den Treffen der sogenannten Kontaktgruppe teil. In ihr verhandeln vorrangig die Ukraine, Russland und Vertreter der Gebiete Lugansk und Donetsk über das weitere Vorgehen in der Ostukraine. Seidig sagte nun in einer verschachtelten Formulierung, er habe Briefe von Seiten Russlands, der Ukraine sowie von Vertretern der Gebiete Donetsk und Lugansk erhalten. Diese Seiten hätten heute mit diesen Briefen an mich den Text der Steinmeier-Formel für deren Implementation in die ukrainische Gesetzgebung bestätigt. Der Text wurde von Beratern des Normandie-Formats vereinbart. Seidigs diplomatische Formulierung bedeutet übertragen, alle Konfliktbeteiligten haben die Steinmeier-Formel als Grundlage aller weiteren Schritte anerkannt. Die Formel sieht einen Sonderstatus für das Donetsk-Becken vor, die Abhaltung von Wahlen in diesen Gebieten nach ukrainischem Recht und die ukrainische Kontrolle über die Grenze zu Russland. Nicht klar ist, in welcher Reihenfolge diese Schritte gegangen werden sollen. Erst die Grenzkontrolle und dann die Wahlen, wie es die Ukraine fordert, oder umgekehrt, wie es Russland verlangt? Das ist auch nach dem Treffen in Minsk weiter unklar. Deutlicher ist nur geworden, dass sich der neue ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu dieser Formel bekennt. Sie soll Basis für Gesetze in der Ukraine werden, um den Gebieten Lugansk und Donetsk einen Sonderstatus zuzuweisen. Er erklärte in Kiew bei einer Pressekonferenz, das aktuelle Gesetz über den Sonderstatus des Donetsk-Beckens gilt noch bis zum Ende des Jahres. Das Parlament wird bis dahin ein neues Gesetz ausarbeiten. Es wird ausführlich öffentlich diskutiert werden. In diesem Gesetz werden wir keine rote Linie überschreiten. Es wird keinesfalls eine Kapitulation darstellen. Wichtig wird sein, welche roten Linien der ukrainische Präsident sieht und wo sie verlaufen. Genauer erklärt hat er sie nicht. Er sagte jedoch außerdem, wenn die Wahlen gemäß der ukrainischen Gesetzgebung ablaufen sollen, dann ist auch klar, dass es dort keine Maschinengewehre mehr gibt und dass die Grenze von uns kontrolliert wird. Das werden wir so schriftlich fixieren. Wir werden auf keinen Fall dort Wahlen abhalten, solange es dort Militär gibt. Diese Sätze bedeuten, dass Russland und die selbsternannten Machthaber im Donetsk-Becken der Ukraine entgegenkommen müssten. In den vergangenen Jahren waren sie dazu aber nicht bereit. Geeinigt haben sich beide Seiten zumindest auf die Entmilitarisierung zweier Ortschaften, Petrivsky und Solate, ab dem 7. Oktober. Wenn dies gelingt, könnten weitere sogenannte Entflechtungen möglich sein. Angesichts all der bleibenden Fragezeichen könnte vielleicht ein Treffen der Präsidenten Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin mehr Klarheit verschaffen. Es würde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel moderiert. So ein Treffen aber wird nach Auffassung von Diplomaten nur dann stattfinden, wenn es hinterher Lösungen zu verkünden gibt. Zelensky will ein solches Treffen, so viel ist bekannt, auch Macron hat es bereits vage angekündigt. Und Moskau? Das russische Außenministerium bewertete die Ergebnisse von Minsk am Abend als positiv. Was der Kreml meint, und der ist entscheidend, muss sich erst noch zeigen.
Das war der Bericht von Tilko Gries. Wir schauen nach China. Die Chinesen haben sich heute gefeiert. Gefeiert für 70 Jahre und gefeiert wurde auf dem Platz des himmlischen Friedens. Dieser Platz des himmlischen Friedens, nun ja, wenn man das Wort ausspricht, dann hinterlässt das immer noch bestimmte Bilder, die einem dann in den Kopf kommen. Heute wurde wieder gefeiert mit vielen Waffen, mit vielen Soldaten. Das Volk übrigens blieb weitgehend draußen. Es waren nur geladene Gäste da. Axel Dorloff.
Es war die größte Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik. Und eine, die die 23 Millionen Stadt Peking in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Flugverbot für Brieftauben, noch strengere Internetzensur als sowieso schon und das Verbot für viele Bewohner, aus dem Fenster oder von ihrem Balkon zu gucken oder Besuch zu empfangen. Ganze Straßenzüge mussten schließen, damit das militärische Gerät ungestört rollen konnte. Staats- und Parteichef Xi Jinping, gleichzeitig der Oberbefehlshaber der chinesischen Streitkräfte, hat die Militärparade abgenommen. Nicht ohne vorher das Selbstbewusstsein Chinas nach 70 Jahren Volksrepublik zu formulieren. Das sozialistische China steht heute stolz im Osten der Welt. Keine Macht kann den Status unseres großen Mutterlandes erschüttern und keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation aufhalten. Rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten waren Teil der Parade. 160 Kampfflugzeuge am Himmel von Peking, eine riesige Waffenschau mit modernsten Tarnkappenflugzeugen und Atomraketen. Auch eine neue Langstreckenrakete, die angeblich in einer halben Stunde die USA erreichen kann. Für Zhou Bo, Brigadegeneral der chinesischen Volksbefreiungsarmee, hat das Land damit eine neue Stufe erreicht. Mit all der neuen Waffentechnik und der hohen Moral des chinesischen Volkes sind die Zeiten vorbei, in denen sich China herumschubsen lässt. Mit einigen anderen gehören wir jetzt zu den mächtigsten Ländern der Welt. China wird künftig international eine andere Rolle spielen, nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern auch zum Nutzen anderer Länder. Seit Ende der 70er Jahre ist Chinas Entwicklung zumindest wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Hunderte Millionen Menschen wurden aus der Armut geholt, daran erinnert die politische Führung im Rahmen der Feierlichkeiten immer wieder. Mit Blick auf die Proteste in Hongkong forderte Staatspräsident Xi Jinping langfristige Stabilität in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Auf dem Weg nach vorn müssen wir auf die friedliche Wiedervereinigung und ein Land, zwei Systeme bestehen und den langfristigen Wohlstand und die Stabilität von Hongkong und Macau sichern. Wir müssen die friedliche Entwicklung der Beziehungen zu Taiwan vorantreiben. Wir müssen alle Chinesen vereinigen und weiter um die vollständige Wiedervereinigung des Vaterlandes kämpfen. Die Wiedervereinigung mit Taiwan, das bleibt ein politisches Ziel von Staatspräsident Xi Jinping. Notfalls auch mit militärischen Mitteln, wie er zuletzt mehrfach betont hat. Dunkle Flecken in der chinesischen Geschichte bleiben in der offiziellen Ausstellung zum 70. Jahrestag in Peking weiter tabu. Die Verfolgungskampagnen von Mao Zedong, seine politischen Verbrechen und die Millionen Opfer, genauso wie die Ereignisse von 1989 mit dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens. All das findet keinen Platz, wenn China 70 Jahre Volksrepublik feiert.
Soweit der Bericht von Axel Dorloff. In Peking wurde also Macht demonstriert, so wie wir es gerade gehört haben. Das gleiche gilt für Hongkong. Auch dort wurde und wird Macht demonstriert. Denn Proteste, die gab es natürlich, aber sie waren nicht zugelassen. Und insofern ist die Staatsmacht mit den Protestierern, die beiden sind aufeinander gestoßen. Und das alles ging nicht friedlich ab. Was sich dort heute abgespielt hat, Steffen Wurzel hat es für uns.
70 Jahre nach Gründung der Volksrepublik China war den allermeisten Menschen in der autonom regierten Stadt Hongkong nicht nach Feiern zumute. Im Gegenteil, trotz eines Verbotes gingen mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen. Sie zogen stundenlang und ganz überwiegend friedlich durch die Straßen der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Die Hongkonger protestierten damit gegen die repressive Politik der Kommunistischen Partei Chinas, gegen den weltweit wachsenden Einfluss der Staats- und Parteiführung und für mehr Demokratie und Mitbestimmung in der früheren britischen Kolonie. Am Abend kam es in einigen Teilen Hongkongs erneut zu Ausschreitungen und Gewalt. Radikale Demonstrantinnen und Demonstranten errichteten Barrikaden, warfen Brandsätze und zerstörten Schaufenster von festlandchinesischen Firmen und Banken. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Ein junger Demonstrant wurde von einem Polizisten angeschossen, offenbar aus kurzer Distanz. Der Student liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Einsatzkräfte haben in den vergangenen Stunden nach Medienberichten mehr als 100 Menschen festgenommen. Viele von ihnen müssen mit einer Anklage wegen Aufruhrs rechnen. Darauf stehen in Hongkong bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Das war der Bericht von Steffen Wurzel und wir bleiben bei dem Thema bzw. bei den beiden Themen, von denen wir gerade gehört haben. Das Spannungsfeld des Tages haben wir ja gesehen. Die Feiern auf der einen Seite in Peking und die Proteste in Hongkong. Und über all das wollen wir reden mit einem, der sich besonders gut auskennt in dieser Region, aber nicht nur da. Ich begrüße am Telefon den Schriftsteller und China-Kenner Tilman Spengler. Schönen guten Abend, Herr Spengler.
Guten Abend, Herr Zerheide.
Fangen wir doch mal an, was lösen die Bilder dieser Militärparade in Peking bei Ihnen aus?
Das waren eigentlich zwei Eindrücke. Das eine war, dass es praktisch so wie eine Inszenierung eines alten Mao-Wortes daherkam. Das lautet, vergesst nicht, dass alle Macht aus den Läufen der Gewehre kommt. Das ist irgendwie aus Anno Dunemals Zeiten. Das war die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte war, das Bild von Xi Jinping, also vom Staatspräsidenten, der ja doch nicht so sozusagen wie Marshal Tito da durch die Gegend fuhr, sondern außerordentlich karg eigentlich auftrat, also in einem ordensfreien Gewand, das eher auf den Gründer der Republik, also auf so ein Jahr 1911 zurückwies, als auf Mao. Das waren so die beiden, aber ich habe meinen Geschmack oder meine Toleranz militärischer Darbietungen ist eigentlich eingeschränkt, deswegen habe ich nicht viel gesehen.
Es ist ja in der Tat auch für meine Augen und Ohren ist das einigermaßen fremd, das will ich gerne zugeben. Ich habe mir aufgeschrieben oder mir Gedanken gemacht, das ist imperiales Gehabe auf der einen Seite und ich frage mich, ist das in erster Linie aggressiv oder ist das so eher nach innen gerichtet, weil man sich selbst vergewissert, schaut mal, wie stark wir eigentlich sind, weil man vielleicht doch nicht richtig dran glaubt?
Also man muss einfach dann glauben, glaube ich, als Militär, sonst wird man dann gefeuert, aber da haben Sie sicherlich ganz recht. Also das war sowieso sowohl eine Demonstration nach innen, insbesondere in den Süden des Landes, wo es ja ein bisschen unwirsch zugeht im Augenblick.
Da reden wir gleich noch drüber, ja.
Ja, und dann war es natürlich, das Zweite war eben auch der eigenartige Zusatz, dass bestimmte Raketen innerhalb einer halben Stunde Amerika erreichen konnten, war ja sozusagen nicht die Speerspitze diplomatischer Höflichkeit.
Wie sehen Chinesen diese Bilder? Da können Sie uns wahrscheinlich am ehesten bei helfen.
Gut, insofern, wenn man es ganz grob nur so sagen kann und dafür um Verzeihung bittet, aber sie sind natürlich ein Ausdruck dessen, dass es nach all diesen Jahren, nach, weiß ich nicht, 90 Jahren Parteigeschichte, 70 Jahren Geschichte der Volksrepublik, dass es ideologisch das Land total ausgehöhlt ist und nur noch einen einzigen Glaubensfaktor kennt auf staatlicher Seite, das ist der Patriotismus. Also den Erwerbszwang sowieso oder den Wirtschaftsblühen sowieso, aber der Patriotismus ist an all das geschehen, was früher eben durch Marxismus, Leninismus, Stalinismus, was auch immer, bei den vielen Wandlungen der kommunistischen Partei Programm war, geschehen und vorgetragen wurde. Und ich glaube, wenn ich das hier schnell hinterher schießen darf, ich glaube, die kommunistische Partei wäre heilfroh, wenn es ihr irgendwie gelänge, den Namen kommunistische Partei irgendwie loszuwerden.
Schauen wir jetzt nach Hongkong, das ist eben genau der andere Schauplatz. Gewalt, das sind die Bilder, ich frage Sie auch bewusst, Gewalt, wobei ich habe den Eindruck von außen, es ist nicht nur eine Seite, die da gerne zündelt, oder ist mein Eindruck falsch?
Also ich war vor 3 Wochen dort und ich könnte mindestens 5 verschiedene Seiten nennen, die zündeln und gegenzündeln. Das ist ganz, ganz schwer zu überblicken als Territorium und wie die Kraftlinien verlaufen. Unsere Korrespondenten arbeiten da mit einem gewissen Heldenmut, aber auch denen ist bisweilen nicht ganz klar, ob diese Protestgruppe nun eine ist, die entweder von den lokalen Banditen oder von den Festlandschinesen oder von irgendjemand anders angestiftet worden ist und so weiter. Also es sind die Geheimgesellschaften im Spiel, sind die konservativen Kräfte im Spiel, alles, was es nur gibt und Agent Provocateur sind alle.
Gibt es da noch Unschuld?
Es gibt ganz wenig Unschuld und es gibt sehr viel Verzweiflung. Sie müssen sich das irgendwie an einem Beispiel vorstellen oder die Zuhörer sollten sich das so an einem Beispiel klar machen. Man kann, und das ist aus unser aller Herzen gesprochen natürlich, man demonstriert für die Pressefreiheit, für die Freiheit des Individuums, für die Pressefreiheit. Dann kommen verschiedene Kräfte und kaufen die Presse. dann ist es aber vorbei. Es gehört aber zur individuellen Freiheit, kaufen zu können. Aber dann ist es wiederum mit der Pressefreiheit vorbei. Das ist ein so verwobenes, mit endlosen Widersprüchen bestücktes Szenario, dass, also gut, man kann auf die Knie fallen, ein bisschen beten, aber Hilfe von außen ist da ganz schwer, sich vorzustellen.
Was ist das für eine Botschaft, wenn Xi in Peking heute sagt, er hält fest an einem Land und zwei Systemen für Hongkong? Ist das eine Handreichung oder, ja, wie bewerten Sie es?
Ja, man würde in diesem Fall sich freuen, wenn diesem frommen Spruch oder dieser alten politischen Parole, kommt ja aus den Verhandlungen damals zur Unabhängigkeit bzw. zur Lösung Hongkongs vom britischen Kolonialreich, wenn hier Handlungen folgten. Das ist im Augenblick noch nicht so ganz abzusehen, aber dass es immerhin schon mal da steht im Raume, ist für so unverbesserliche Optimisten wie mich ein kleines Hoffnungszeichen.
Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Schluss auf das, was sich da zwischen Amerika und China abspielt. Ich meine, die Zeit wird am Ende für China sprechen. Natürlich wird China irgendwann die Vereinigten Staaten überholen. Wird das weiter aggressiv passieren oder nicht? Und wer ist dafür dann verantwortlich?
Schauen Sie, ich bin ein weißköpfiger Mensch, wie man auf Chinesisch sagt, Prognosen
sind
von
schwer.
Mehr als 3 Monaten halte ich für schwieriger als Lotto spielen. Aber man kann sicherlich sagen, dass einiges dafür spricht, dass die Kämpfe, die Welt, die Kriege der Zukunft eben nicht mit diesen Dingern da ausgetragen wurden, die wir heute auf dem Platz des himmlischen Friedens gesehen haben.
Dankeschön. Das war Tilman Spengler, Schriftsteller und China-Experte. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt schauen wir in die Vereinigten Staaten. Auch das haben wir heute schon angesprochen. Die Demokraten machen dort weiter Druck bei ihren Untersuchungen gegen den amerikanischen Präsidenten. Der schlägt zurück. Anders kann man das nicht sagen, aber so kennen wir ihn ja. Und alle, die auf seiner Seite stehen, versuchen auch zu verhindern, dass sie zum Beispiel aussagen müssen. Das gilt für den Außenminister und für seine Mitarbeiter. Das geringe Gerangel geht weiter. Und entscheidend wird sein, wer zieht die Öffentlichkeit auf seine Seite. Tilo Kössler.
Der amerikanische Präsident sucht vermehrte Hilfestellung ausländischer Staats- und Regierungschefs, um im drohenden Amtsenthebungsverfahren sowohl belastendes Material gegen politische Kontrahenten als auch entlastendes Material für sich selbst zu finden. Dabei geht es nicht nur um sein umstrittenes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten, in dem er Wolodymyr Selinski gebeten hatte, Ermittlungen gegen seinen potenziellen demokratischen Gegenkandidaten Joe Biden aufzunehmen, was ihm bereits Vorermittlungen für ein Impeachment-Verfahren eintrug. Jetzt brachten Recherchen der New York Times zutage, dass Trump auch den australischen Ministerpräsidenten um Amtshilfe gebeten hat. Dabei soll er Scott Morrison ersucht haben, mit seinem Justizminister William Barr zusammenzuarbeiten, um die Ergebnisse der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre zu entkräften. Der Korrespondent des australischen Fernsehsenders ABC, Andrew Green, sagte in einem Interview mit dem US-Sender NPR, beide Seiten hätten das Telefonat bestätigt.
The Trump administration and the office of Prime Minister Scott Morrison have both confirmed that the leaders discussed William Barr's investigation.
Justizminister William Barr soll auf Geheiß des Präsidenten untersuchen, wie die Ermittlungen gegen Donald Trump in der Russland-Affäre ihren Anfang nahmen. In Trumps Umfeld wird immer wieder kolportiert, sein Wahlkampfteam sei systematisch bespitzelt worden. Tatsächlich gab jedoch der australische Geheimdienst durch einen Hinweis auf mögliche russische Interventionen im US-amerikanischen Wahlkampf einen wichtigen Impuls für die Untersuchungen des FBI. Der australische Fernsehkorrespondent Andrew Green sagte NPR, die Amtshilfe des engen US-Verbündeten Australien erfolge mit großer Zurückhaltung, denn man wisse, dass die Nachforschungen des US-Justizministers im höchsten Maße parteiisch und deshalb politisch umstritten seien.
Does so with no deal of great enthusiasm, because it recognizes that the bar inquiry into the Mueller probe is highly partisan and very contentious in the United States.
Ähnlich wie beim Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten soll auch das Telefonat mit dem australischen Premier in einem gesondert gesicherten Computersystem im Weißen Haus abgespeichert worden sein. Unterdessen gerät Justizminister William Barr wegen seiner umstrittenen Rolle in der Affäre zunehmend unter Druck. Die Washington Post berichtete, Barr habe nicht nur Regierungs- und Geheimdienstvertreter aus Australien getroffen, sondern auch aus Großbritannien und Italien. Auch dort soll es darum gegangen sein, Informationen zu sammeln, um die Mueller-Untersuchungen zu diskreditieren. Das werfe die Frage auf, ob Barr sein Amt als Justizminister missbrauche, um den persönlichen Interessen des Präsidenten zu dienen und Donald Trump, der sich in zunehmender Bedrängnis sieht, politisch beizuspringen. In diesem Zusammenhang sieht sich auch Trumps Anwalt Rudy Giuliani mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Er soll sich unter anderem mit einem Mitarbeiter des ukrainischen Präsidenten getroffen haben, um von ihm belastendes Material gegen den Demokraten Joe Biden zu bekommen. Die Rechtmäßigkeit dieser Nebenaußenpolitik des 75-jährigen Trump-Intimus wird von den Demokraten immer mehr in Zweifel gezogen. So erklärte der Abgeordnete Mike Quigley, es sei völlig unklar, ob Giuliani im Auftrag des Außenministeriums gehandelt habe oder auf eigene Faust bzw. im Auftrag des Wahlkampfteams Donald Trumps.
Was he acting under orders from the State Department? Was he self-dealing? Was he working for the political campaign? And all that matters.
Giuliani wurde von drei Ausschüssen aufgefordert, dem Kongress bis Mitte Oktober sein gesamtes Material in Form von schriftlichen Aufzeichnungen oder Tonaufnahmen auszuhändigen. Dabei geht es um den Verdacht, Giuliani könnte dem Präsidenten beim Amtsmissbrauch assistiert haben.
Das war der Bericht von Thilo Kössler. Fortsetzung folgt. Um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte zunächst in Österreich. Nun ja, diese Wahlen haben das Ergebnis gebracht, was alle erwarten konnten. Jedenfalls nicht möglicherweise in dieser Deutlichkeit. Die Freiheitlichen sind abgestürzt. Warum? Weil einer H.C. Strache, nämlich der frühere Vizekanzler, ganz tief gefallen ist. Heute ist er noch weiter gefallen. Andrea Beer.
Die FPÖ suspendiert Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache. Das sagt der FPÖ-Chef Norbert Hofer nach einer 7-stündigen Gremiensitzung der Partei in Wien. Das Ruhenstellen der Mitgliedschaft käme im Statut nicht vor und sei de facto eine Suspendierung, so Hofer in einem kurzen Statement.
Das heißt, wir haben heute die Suspendierung beschlossen. Das entspricht genau dem, was er auch in seiner eigenen Stellungnahme gesagt hat. Da wird man schauen, ob die Vorwürfe auch zu enthärten sind, die in den letzten Tagen aufgetaucht sind. Wenn sie nicht zu enthärten sind, dann kommt es am Ende zu einem Ausschluss.
Der ehemalige Parteichef hatte heute verkündet, seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen und sich aus der Politik zurückzuziehen. Als Grund nannte Strache die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Spesenaffäre. Strache soll Parteigelder für private Zwecke missbraucht haben und die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue gegen ihn. Die Spesenaffäre kam kurz vor der Wahl auf und kostete die FPÖ laut Wahlforschern viele Stimmen. Nach der Ibiza-Affäre hatte Heinz-Christian Strache alle politischen Ämter niedergelegt und war als Parteichef zurückgetreten.
Das Parlament in Sachsen hat sich heute zum ersten Mal getroffen. Es wurde konstituiert und es ist jemand gewählt worden für den Vizepräsidenten im Landtag, auch von der AfD, Sebastian Brandau.
Offener und transparenter, so soll der neue Sächsische Landtag künftig agieren. Mit den Stimmen von CDU, Grünen und SPD beschließt der Landtag eine neue Geschäftsordnung, die die drei Parteien am Rande von derzeit laufenden Sondierungsverhandlungen entworfen hatten. Die Geschäftsordnung sieht unter anderem vor, dass neben den Ministerinnen und Ministern künftig auch der Ministerpräsident einmal im Jahr den Abgeordneten Rede und Antwort steht. Mehr Petitionsrechte sollen die Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger verstärken. Im Jahr 2019 ist nun auch die sprachliche Gleichordnung von Männern und Frauen in der Geschäftsordnung verankert. Neuer Landtagspräsident ist Matthias Rösler, gewählt mit einer absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang. Der als sehr konservativ geltende CDU-Politiker hat dieses Amt bereits seit 10 Jahren inne. Seine erste Stellvertreterin Andrea Dombois, ebenfalls CDU, erhält bei ihrer Wahl mehr Stimmen als der neue und alte Landtagspräsident Rösler. Nach ihrer Wahl zur zweitstärksten Fraktion wird auch die AfD künftig einen Landtagsvizepräsidenten stellen, den Abgeordneten André Wendt. Linke, Grüne und SPD hatten angekündigt, gegen Wendt zu stimmen, die CDU-Fraktion eine Enthaltung empfohlen. Der sächsische AfD-Landesverband steht dem extrem rechten Flügel um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke nahe. AfD-Mann Wendt muss in den dritten Wahlgang, in dem eine einfache Mehrheit ausreicht. Dort erhält er 50 der 118 abgegebenen Stimmen und damit 12 mehr als die AfD-Fraktion hat. Zu 39 Nein-Stimmen kommen 29 Enthaltungen. 58 Ja-Stimmen und damit 8 mehr Stimmen als AfD-Politiker Wendt sind es im dritten Wahlgang für die linken Politikerin Luise Neuhaus-Wartenberg, somit dritte Stellvertreterin des Landtagspräsidenten.
Über das Klimapaket der Bundesregierung wird weiter heftig diskutiert, vor allen Dingen auch über den CO2-Preis. Da gibt es heute neue Zahlen und die freuen Herrn Scholz. Scholz ist Finanzminister, Klammer auf, SPD, Klammer zu, Tobias Betz.
Der CO2-Ausstoß soll etwas kosten und die Einnahmen sollen den Klimaschutz finanzieren. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will bis zum Jahr 2023 knapp 33 Milliarden Euro einnehmen durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten. So steht es im Entwurf, den der SPD-Minister morgen durchs Kabinett bringen will. Davon sollen gut 14 Milliarden Euro aus dem bereits bestehenden europäischen Handel mit CO2-Verschmutzungszertifikaten kommen. Also knapp 19 Milliarden Euro will der Bund durch den CO2-Preis in den Bereichen Gebäude und Verkehr einnehmen. Das Geld soll komplett für die Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Entlastung der Bürger ausgegeben werden. Maßnahmen sind zum Beispiel Förderprogramme zur Waldaufforstung oder Prämien für den Kauf von E-Autos. Entlastungen sind beispielsweise eine höhere Pendlerpauschale und billigere Zugtickets. Unklar sind dagegen noch die Einnahmen aus einer höheren Flugticketabgabe oder einer umgestalteten Kfz-Steuer. Trotzdem ist sich das Finanzministerium sicher, der Bundeshaushalt 2020 komme weiterhin ohne neue Schulden aus. Ende November soll der Bundestag dann den Haushalt verabschieden.
Bei der Urteilsbegründung vor dem Landgericht in Berlin fielen heute deutliche Worte. 10 Angeklagte, alle Mitglieder der Rockergruppe Hells Angels, standen dort vor Gericht. Es ging um einen Mord oder sollte man besser sagen eine Exekution. Claudia van Laak.
Es ist das Ende eines der aufwendigsten Strafverfahren in der Berliner Justizgeschichte. Die Tat geschah am 10. Januar 2014 gegen 23 Uhr in einem Wettcafé in Berlin-Reinickendorf. Einem Rollkommando gleich stürmten 13 Rocker in das Hinterzimmer. Der maskierte Anführer der Gruppe zog eine Pistole, schoss 8-mal auf Tahir Ö, der Karten spielte. Einige Verdächtige flohen danach in die Türkei, andere wurden verhaftet. Rockerboss Kadir P. soll den Mord angeordnet haben, das Motiv Rache. Er wurde heute wegen Anstiftung zum Mord verurteilt. In dem 5-jährigen aufwendigen Strafverfahren wurden fast 350 Zeugen vernommen, 150 Stunden Telefonüberwachung ausgewertet. Dabei stellte sich auch heraus, dass die Polizei durch einen V-Mann von der geplanten Tat wusste. Die Beamten warnten das spätere Opfer allerdings nicht. Die Verurteilung der Täter gelang auch mithilfe eines Kronzeugen. Einer der Tatbeteiligten, Kasra Z., sagte wenige Wochen nach der Tat gegenüber dem Landeskriminalamt umfassend aus. Sein Urteil fiel deshalb heute vergleichsweise milde aus, 12 Jahre Haft. Kasra Z. gilt in der Rocker-Szene seitdem als Verräter, befand sich während des Prozesses in einem Zeugenschutzprogramm. Berlins Innensenator Andres Geisel zeigte sich nach dem Urteil erleichtert. Er hoffe auf eine Signalwirkung, Berlin sei das falsche Pflaster für Bandenkriege oder andere Formen brutaler Gewalt, so der SPD-Politiker.
In Finnland hat es heute ebenfalls ein entsetzliches Verbrechen gegeben. Ein junger Mann hat in einer Berufsschule gewütet mit einem Säbel. Es gibt einen Toten und viele Verletzte. Carsten Schmiester.
Bei dem Anschlag sind nach Angaben der Polizei eine junge Frau getötet und 10 Menschen, darunter ein Polizist und der mutmaßliche Täter, verletzt worden, 2 von ihnen schwer. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen gebürtigen Finnen. Er wurde schnell von der Polizei gestellt, angeschossen und festgenommen, liegt nach einer Notoperation aber auf der Intensivstation eines Krankenhauses und konnte dort zunächst nicht verhört werden. Deshalb machte die Polizei bei einer Pressekonferenz keine Angaben über ein mögliches Motiv des Mannes. Er war am Mittag bewaffnet in das Einkaufszentrum in Kuopio, knapp 350 Kilometer nördlich von Helsinki, eingedrungen. Neben dem Gebäude befindet sich eine Berufsschule, die er besucht. In einem Klassenraum zog er dort ein Schwert aus seinem Beutel und stach nach Augenzeugenberichten zunächst auf ein Mädchen, dann auf andere Mitschüler und Lehrer ein. Neben dem Schwert hatte er laut Polizei auch eine Schusswaffe bei sich, die er aber nicht benutzte oder nicht mehr benutzen konnte. Polizisten fanden bei der Durchsuchung seiner Wohnung dazu Material zum Bau von Brandbomben. Neben Finnlands Präsident Sauli Niinistö hat auch Regierungschef Antti Rinne per Twitter den Hinterbliebenen des Opfers sein Beileid bekundet und den Anschlag scharf verurteilt. Die Gewalt sei schockierend und völlig inakzeptabel.
Der Europäische Gerichtshof hat heute wieder einmal Geschichte geschrieben. Es geht um das Internet und es geht um die Frage, wie dürfen und was dürfen Cookies bzw. diejenigen, die Cookies einsetzen. Die internetaffinen Menschen wissen, worum es geht. Es geht um die Spuren, die wir alle im Internet hinterlassen. Was darf damit passieren? Es wird eingeschränkt. Kerstin Annaber.
Im konkreten Fall hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen den Betreiber einer Internetseite verklagt, der Gewinnspiele angeboten hatte. Die Seite enthielt ein Kästchen, das bereits mit einem Häkchen versehen war. Dadurch willigte der Internetnutzer dem Setzen von Cookies automatisch ein. Wollte er das nicht, musste er das Häkchen wegklicken. Dieses Vorgehen sei nach europäischem Recht nicht zulässig, so Hartmut Ost, Pressesprecher des Europäischen Gerichtshofs.
Cookies dürfen nur gesetzt werden, wenn der Website-Besucher aktiv eingewilligt hat. Ein vorangekreuztes Kästchen, das man abwählen kann, reicht nicht aus, weil sich dann nicht feststellen lässt, ob der Website-Besucher tatsächlich und in Kenntnis der Sachlage eingewilligt hat.
Das bedeutet, der Nutzer muss selbst aktiv werden. Er muss ausdrücklich per Mausklick zustimmen, dass Cookies verwendet werden dürfen. Voreinstellungen reichen nicht aus. Mit diesem Urteil stärkt der EuGH die Verbraucher. Nutzer werden vor jedem Eingriff in ihre Privatsphäre geschützt. Egal, ob es um personenbezogene Daten geht oder nicht. Außerdem verlangen die europäischen Richter, dass die Verbraucher umfassend über die Cookies informiert werden. Also zum Beispiel, wie lange die Cookies aktiv sind und ob die gesammelten Daten auch an Dritte weitergegeben werden.
Von den Cookies zur Börse um 23.39 Uhr schauen wir auf das Geschehen an den Aktienmärkten, die Frankfurter Börse. Und die Details dazu hat heute Dorothee Holz.
Ein Börsentag, der recht gut begann, aber schlecht endete. Der DAX rutschte am ersten Handelstag im Oktober um 1,3% ab, fiel zurück auf 12.263 Punkte. Von wegen goldener Oktober. Die Stimmung wurde belastet von sehr schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA. Auf beiden Seiten des Atlantiks wächst die Industrie nicht mehr, sondern die Geschäfte laufen so schlecht wie seit der verheerenden Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr. Zur Erinnerung, damals schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 5%, ein massiver Absturz. Davon ist die deutsche Wirtschaft heute zwar dank der starken Binnenkonjunktur weit entfernt, die Krisensignale mehren sich aber. Auch die US-Industrie hat für eine böse Überraschung gesorgt. Dabei ist US-Präsident Trump ja gerade angetreten, um die amerikanische Industrie wieder zu stärken durch eine protektionistische Politik. Das scheint nach hinten loszugehen. Die Post fiel besonders negativ auf. Die Aktie rutschte um 4% ab. Dabei hat die Post im neuen Fünfjahresplan mehr Wachstum und Gewinn in Aussicht gestellt. Bis 2022 soll der operative Gewinn auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen. An der Börse hat man aber mehr erwartet und hat die Aktie kräftig abgestraft. Osram-Aktien haben eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Anleger waren hin und her gerissen. Bis spätestens Mitternacht müssen sich die Aktionäre entscheiden, ob sie das Angebot des österreichischen Chipherstellers AMS annehmen. Bis zum Handelsschluss sah es aber für AMS nicht gut aus. Allerdings warten große Investoren gerne bis zur letzten Minute ab. Ein echter Übernahmekrimi.
Soweit der Börsenbericht von Dorothee Holz. Wer sich über die Qualität von Pflegeheimen informieren wollte oder will, der reibt sich gelegentlich verwundert die Augen. Man geht auf die Homepage der entsprechenden Einrichtungen und dann findet man einen entsprechenden TÜV und eine Bewertung. Und die Bewertung heißt in aller Regel 1,0, 1,0 und 1,0. Dass das nicht ganz so sein kann, weiß jeder, der Heime auch mal von innen gesehen hat. Und das ist jetzt nicht unbedingt Kritik. Das hat auch zu tun mit der mangelnden Bereitschaft der Menschen dort zu arbeiten. Das alles soll sich jetzt ändern. Der Pflege-TÜV wird abgelöst. Es gibt neue Qualitäts- und Prüfsysteme. Denn das alte System, so sagt der Bundesgesundheitsminister, sei eine Farce gewesen. Was es jetzt neu gibt und ob das besser wird, Panayotis Gavrilis weiß es.
Keine Gesamtnoten, dafür bessere Informationen. Das ist zumindest die Idee hinter dem neuen Qualitätssystem für Pflegeheime. Es soll Pflegebedürftigen und Angehörigen bei der Wahl des richtigen Heims helfen. Es löst dabei das bisherige Notensystem ab, bei dem Einrichtungen häufig viel zu positiv bewertet wurden und das Gesundheitsminister Jens Spahn als Farce bezeichnete. Künftig ginge es nicht mehr darum, wer die Haken in der Akte am besten mache, sondern darum, wie es den Bewohnern wirklich gehe, so Spahn weiter. Monika Kücking vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, fasst bei der heutigen Vorstellung zusammen, was nun besser werden soll.
Der Blick ist jetzt gerichtet auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen.
Dafür müssen die Heime ab heute alle 6 Monate Daten über ihre Bewohnerinnen und Bewohner erfassen. Wie mobil und selbstständig sie zum Beispiel sind, wie viele Personen an unbeabsichtigtem Gewichtsverlust oder an Sturzfolgen leiden. Eine externe Stelle schaut danach, inwiefern diese Angaben auch plausibel sind. Zusätzlich prüft der medizinische Dienst der Krankenversicherung, kurz MDK, stichprobenartig, ob Anforderungen erfüllt werden, zum Beispiel ob Körperpflege oder Ernährung angemessen sind. Für Monika Kücking vom GKV ist diese Kombination bisher einmalig.
Ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, weil es einerseits den Einrichtungen die Möglichkeit gibt, ihre Handlungsspielräume auszunutzen, die es ja gibt und die auch dann aktiviert werden, so würde ich es mal nennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die externen Qualitätsprüfungen, die dann auch nochmal den Blick von außen werfen und dadurch ergänzende Informationen beitragen können.
Bis Ende 2020 soll jedes Heim erstmals nach den neuen Regeln geprüft worden sein. Bereits ab Anfang nächsten Jahres sollen erste Ergebnisse einsehbar veröffentlicht werden. Online auf den Seiten der Kranken- und Pflegekassen sowie als Aushänge in den Heimen. Das neue System sei besser als das alte, so Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Er befürchtet aber, am Ende könnte es für viele Betroffene kaum praxistauglich sein.
Wir schaffen Noten ab und die Darstellung wird jetzt in Punkten, Kreisen und Quadraten erfolgen. Was das mit mehr Transparenz zu tun hat, weiß ich nicht. Gut ist, dass wir jetzt auch die Betroffenen selbst fragen, die Pflegebedürftigen, aber wir brauchen K.O.-Kriterien, sowohl für Schmerztherapie, Wundversorgung, auch als den Umgang mit Fixierung. K.O. bedeutet, versage ich da, muss ich am Ende auch Konsequenzen als Heimbetreiber tragen.
Das hieße laut Brüsch auch, wenn Heime durchfallen sollten, müsse dies für den Nutzer sofort erkennbar sein. Auch der Sozialverband VDK begrüßt einerseits das neue Prüfverfahren, fordert aber zugleich eine von den Pflegekassen unabhängige und nutzerfreundliche Datenaufbereitung und zugleich eine Ausweitung auf die ambulante Pflege. Denn das neue Prüfverfahren betrifft erst einmal die knapp über 800.000 Menschen, die in Heimen gepflegt werden. Etwa 3/4 der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause versorgt, häufig mit der Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes. Ines Verspohl vom Sozialverband VDK hofft dennoch, dass das neue System die Qualität in der Pflege verbessert.
Was uns wichtig ist, ist nicht, wie viele Fehler wirklich passiert sind, sondern wie die Einrichtung damit umgeht. Es ist meistens nicht nur ein Zufall und ein Versagen einzelner Pflegekraft, sondern strukturelle Probleme, Zeitnot oder solche Dinge. Und der Umgang damit, der würde uns auch interessieren, wenn man den transparent machen könnte.
Die FDP fordert indes einfachere und kompaktere Darstellungen. Der linken Parteivorsitzende Bernd Rixinger sagte, dieser TÜV könne das zentrale Problem in der Pflege, den Personalmangel, nicht lösen. Grundsätzlich sind sich parteipolitisch alle einig. Der Abschied vom alten Pflege-TÜV gilt als Fortschritt.
Soweit Panayotis Gavrilis. Der britische Premierminister steht in diesen Tagen vermutlich vor seinem schwierigsten Parteitag. Er ist zwar Premierminister, aber am Horizont ziehen so kräftige Wolken auf, dass viele sagen und inzwischen darauf wetten, dass er der Premierminister mit der kürzesten Amtszeit wird. Die Probleme sind klar. Der Brexit natürlich und die neuen Vorschläge zu Nordirland, die es nun gibt oder auch nicht gibt, keiner weiß es so ganz genau. Außerdem kämpft er dann noch mit Vorwürfen, die eine unappetitliche Mischung aus einem Privatleben zeigen und möglicherweise auf Korruption hindeuten. Das alles zusammen macht die Lage für ihn schwierig. Thomas Spickhofen.
Harte Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland, ein paar Kilometer von der eigentlichen Grenze entfernt im Landesinneren. Nein, das wird es nicht geben, verspricht der britische Premierminister Boris Johnson. Auf gar keinen Fall. Absolut nicht.
Absolutely not. Absolutely not.
Es gäbe auch sehr gute Gründe dafür, warum das keine gute Idee wäre, sagt Johnson. Praktische Gründe wie auch emotionale. Jeder, der mit der Situation an der Grenze vertraut sei, verstehe das. Andererseits aber...
In the end, a sovereign united country must have a single customs territory.
Am Ende muss ein souveräner Staat seine eigenen Zollgrenzen haben und das muss berücksichtigt werden, wenn wir die EU verlassen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, einen einheitlichen Markt für die ganze irische Insel sicherzustellen.
There are the ways in which we can protect the unity of the market in the whole of the island of Ireland.
Bislang liegen Brüssel dazu allerdings nur sogenannte Non-Papers vor, Papiere, die nur als Diskussionsgrundlage dienen sollen. Der irische Sender RTE berichtet jetzt unter Berufung auf diese Papiere, Großbritannien strebe Grenzkontrollen in mehreren Kilometern Entfernung von der Grenze an. Tony Connelly von RTE sagt, er kenne die Papiere und die begleitenden Briefings dazu. Darin scheinen Zollabfertigungen jenseits der eigentlichen Grenze vorgeschlagen zu werden. Dort würden die Güter kontrolliert und an einem Posten auf der anderen Seite wieder entgegengenommen. Und auf dem Weg dazwischen würden sie mit moderner Technik in Echtzeit verfolgt, zum Beispiel durch Mobilfunktechnologie oder durch Geräte, die an den Fahrzeugen befestigt werden. Von einer kontrollfreien Grenze, wie dies der umstrittene Backstop vorsieht, ist das allerdings weit entfernt. Auch Boris Johnson räumt ein, dass es Zollkontrollen geben muss. Einen Non-Starter, einen Rohrkrepierer nennt der irische Vizepremier und Außenminister Simon Coveney die Pläne. Mary Lou MacDonald, Vorsitzende der pro-irischen Sinn Féin, kann dem nur zustimmen.
Anything that causes there to be customs, tariffs, checks.
Alles, was Zollkontrollen verursacht, wo auch immer, bedeutet eine harte Grenze. Genau das will der Backstop verhindern. Er sorgt dafür, dass alle Güter frei durch ganz Irland transportiert werden können.
Die britische Regierung will ihre konkreten Vorschläge bald vorlegen. In Kürze, verspricht Boris Johnson.
We will be tabling some proposals fairly shortly.
Die meisten vermuten nach dem Parteitag der Konservativen, der zurzeit in Manchester stattfindet. In den Gesprächen mit der EU seit Anfang August habe man große Fortschritte gemacht, sagt der britische Regierungschef. Aber er wolle nicht vorwegnehmen, wie das alles ausgehe. Johnson bleibt dabei, dass sein Land die EU am 31. Oktober verlässt, ob mit oder ohne Abkommen. Das ist in 30 Tagen.
Soweit Thomas Spickhofen. Sie war sicherlich eine der großartigsten Opernsängerinnen, die es je gegeben hat. Eine der großartigsten Stimmen, das hört man heute Abend. Die Operndiva Jessie Norman ist gestorben. Ein Nachruf von Peter Mücke.
Normans Karriere begann in Deutschland. 1968 gewann sie beim internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Ein Jahr später debütierte sie in der Rolle der Elisabeth in Richard Wagners Tannhäuser an der Deutschen Oper in Berlin.
The Deutsche Oper Berlin, which is in West Berlin, I was invited to sing a quintessential.
Ich wurde an die Deutsche Oper in West-Berlin eingeladen, um diese durch und durch deutsche Rolle im Tannhäuser zu singen, Elisabeth. Der künstlerische Direktor Egon Seefellner war ein mutiger Mann. Das böse Mädchen Venus zu singen ist das eine, aber eine ganz andere, eingeladen zu werden, um Elisabeth zu singen, die am Ende zur Nonne wird.
Becomes a nun at the end.
Angeblich soll man Norman nach der zweiten Pause des Tannhäuser ein vierjähriges Engagement angeboten haben, das sie überrascht annahm. In Berlin sang sie unter anderem auch in Mozarts Hochzeit des Figaro, ehe sie auch international bekannt wurde und bald auch an der Mailänder Scala und im Covent Garden in London auftrat. Norman wurde am 15. September 1945 in Augusta im US-Bundesstaat Georgia geboren, in einer Zeit, als die Rassentrennung in den USA noch gang und gäbe war. Noch bevor ich in die Schule kam, war mir bewusst, dass es eine Unterscheidung unter den Menschen geben sollte. In einem Interview erinnert sie sich an eine Begegnung mit dem damaligen Präsidenten Eisenhower, der am Wochenende oft zum Golfspielen nach Augusta kam und sonntags den Gottesdienst besuchte. Wir konnten ihn sehen, als er in die Reed Memorial Church ging. Mein Vater sagte, verstehst du jetzt? Das ist der Präsident unseres Landes, aber in seiner Kirche bist du nicht willkommen. Wir Kinder haben ihm gewinkt und er uns, und dann sind wir in unsere Kirche gegangen. Norman wuchs in einer musikalischen Familie mit Pianisten und Sängern auf. Sie selbst sang vor allem in der Kirche und entdeckte früh die Oper für sich. Ich habe die Oper am Radio kennengelernt. Ich habe mit 9 oder 10 mein erstes eigenes Radio bekommen und ich konnte damit in meinem Zimmer hören, was ich wollte, ohne dass mich meine Brüder gestört hätten. Samstags gab es immer eine Übertragung aus der Metropolitan Oper in New York. Und samstags musste ich auch immer mein Zimmer aufräumen. Das hat dann immer genauso lang gedauert wie die Oper. Und danach gab es Nat King Cole.
My cleaning of my room lasted as long as the opera. And then after the opera came Nat King Cole.
Kein Wunder also, dass sich Norman nicht nur als Interpretin von Wagner-Opern, sondern auch als Jazzsängerin etwa von Duke Ellington-Stücken einen Namen machte. Norman gehört zu den wenigen afroamerikanischen Künstlern, die in der Opernwelt international erfolgreich wurden. In ihrer langen Karriere wurde sie 15 Mal für den Grammy nominiert, den sie 4-mal gewann. 2006 bekam sie einen Grammy für ihr Lebenswerk. US-Präsident Obama zeichnete Norman 2009 mit der National Medal of Arts aus, einer der wichtigsten Ehrenpreise für Künstler in den USA. Die Sopranistin starb gestern im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in New York an den Folgen einer Rückenmarksverletzung, die sie bereits 2015 erlitten hatte.
Soweit der Nachruf von Peter Mücke. Ich habe inzwischen einen Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist der Kollege Andreas Diehl. Der hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitte schön.
Für Pflegeheime in Deutschland gibt es einen neuen Pflege-TÜV. Eine Verbesserung findet die Rheinische Post aus Düsseldorf. Der bisherige Pflege-TÜV ist eine Farce, denn er gibt auch solchen Pflegeheimen Bestnoten, die nicht einmal ein Ausreichend verdient hätten. Das liegt daran, dass sich die Noten bisher aus den Eigendarstellungen der Heime ableiteten. Damit soll nun Schluss sein, und das ist gut so. Die Leipziger Volkszeitung meint, vom neuen Pflege-TÜV wird allerdings nur derjenige etwas haben, der sich tief in die Materie einfuchst, der vergleicht, abwägt, auch nachfragt. Genau dafür jedoch fehlt, wenn es darauf ankommt, oftmals die Zeit. Der Reutlinger Generalanzeiger ergänzt, ob die Daten, die der Pflege-TÜV von jetzt an erhebt, tatsächlich aussagekräftig sind, muss sich erst noch zeigen. Schließlich haben Defizite in der Pflege Gründe. Solange es nicht gelingt, den Personalmangel in den Heimen zu überwinden, wird es immer Mängel geben, unter denen die Bewohner leiden. In den Stuttgarter Nachrichten heißt es, das nun vorgestellte neue Instrument der internen und externen Qualitätssicherung tut gut daran, vor allem die Ergebnisse der Heimpflege in den Blick zu nehmen. Auch wenn Betreiber sich schwer tun, Qualität ist messbar. Wo es zu viele Druckgeschwüre gibt, wo zu viele Menschen ausgetrocknet sind, läuft etwas falsch. Es kann nicht sein, dass Bestnoten für hübsche Bilder auf dem Flur darüber hinwegtäuschen. Der Kölner Stadtanzeiger führt aus, zukünftig kommt es auch darauf an, unangemeldete Kontrollen in Fällen zu intensivieren, in denen Hinweise auf schwerwiegende Missstände vorliegen. Und darauf, vor Sanktionen bis hin zur Schließung von Einrichtungen nicht zurückzuschrecken. Ist der neue Pflege-TÜV erst etabliert, sollte das System genutzt werden, um Qualitätsvorgaben zu machen und so langfristig einen höheren Standard zu setzen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe beschäftigen sich mit dem 70. Gründungsjubiläum der Volksrepublik China. Bei der Feier zeigt China sein wahres Gesicht. Xi Jinping hat in seiner bisher 6-jährigen Amtszeit die demokratischen Ansätze ausgelöscht. Die zeitweise erfreulichen Tendenzen zu mehr Pluralismus hat er umgekehrt. Xi ist auf dem Weg, sich zum Alleinherrscher zu machen. Wie wenig Platz im heutigen China noch für politische Vielfalt ist, zeigt das harte Durchgreifen in Hongkong und Xinjiang. Die Passauer Neue Presse bemerkt, der wirtschaftliche Erfolg, aber auch der permanente Machtzuwachs als globaler Player ringen Respekt und Schrecken ab. Respekt, weil das Riesenreich vom Armenhaus zum Exportweltmeister wurde. Schrecken, weil die politische Stärke der Chinesen einen gefährlichen Gegenentwurf zu den freiheitlichen Demokratien dieser Welt markiert. Und die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, die Volksrepublik China wird 70 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern ist das nicht. Die Geschichte des Landes ist untrennbar verbunden mit Massenmorden, schwersten Verletzungen der Menschenrechte und Umweltzerstörung. Heute ist China zwar längst kapitalistisch, aber keinesfalls frei.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Andreas Diehl und das war es hier bei uns. Das war der Tag, die Welt, so wie wir sie heute gesehen haben. Ich empfehle Ihnen natürlich die nachfolgenden Sendungen, unter anderem Fazit. Dann morgen früh ab 5 Uhr der Kollege Jörg Münchenberg für Sie da und um 6.50 Uhr ein Interview mit Eugen Brüsch. Da geht es um Patientenschutz, das Thema Pflege-TÜV, was wir heute hatten. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Auf bald. Tschüss.